Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich grüße Sie ganz herzlich bei der Veranstaltung des Mitteldeutschen Verlags. Wir stellen heute vor Alvydas Šlepikas, einen litauischen Autor mit seinem Erzählband Der Regengott. Šlepikas ist bekannt geworden in Deutschland vor 2 Jahren mit seinem Buch Mein Name sei Marite. Da beschreibt das Schicksal eines sogenannten Wolfskindes in Litauen. Das sind Kinder, die elternlos, deutsche Kinder, die elternlos in Litauen untergekommen sind, entweder überlebt haben in vielen litauischen Familien, die sie illegal aufgenommen haben oder sich anders durchgeschlagen haben. Und er erzählt das sehr ergreifend an dem Beispiel eines jungen Mädchens. In diesem Jahr hat er nun 15 Erzählungen vorgelegt, sehr unterschiedlicher Art, aber immer sehr knapp und sehr karg gehalten. Und wir freuen uns sehr, dass Alvydas Šlepikas bei uns auf der Messe ist und begrüßen ihn ganz herzlich. Linker Hand sitzt Markus Roduna. Markus Roduna hat diesen Band, wie man so üblicherweise sagt, aber hier ist es auch angemessen kongenial übersetzt. Markus Roduna hat auch schon sein erstes Buch übersetzt und ist einer der führenden Übersetzer aus dem Litauischen. Ich freue mich auch sehr, dass er hier ist. Und eine große Freude geht an die ganz linke Seite, Nele Heise, Schauspielerin in ganz Europa unterwegs. Heute ein Glück hier, wird ihre Stimme den Erzählungen leihen und eine Erzählung vorlesen, damit sie einmal in diese Welt von Šlepikas eintauchen können. Alvydas Šlepikas wird auch selber einmal in der Originalsprache einen Teil vorlesen, damit sie hören, wie das Litauische wirkt. Und wir fangen vielleicht kurz an mit einer Frage, um dann in den Text einzusteigen. Ich würde gerne wissen von Alvydas Šlepikas, er ist eigentlich sehr stark in der Filmdokumentation unterwegs und im Theater. Erzählung, die Prosa ist ein Ergebnis der letzten Zeit. Inwiefern seine Arbeit, seine alltägliche Arbeit einfließt in diese Textarbeit? Also schreiben Sie Szenen anders, Dialoge anders oder ist das für Sie ein völlig anderes Herangehen, wenn Sie sagen, gut, ich schreibe jetzt einen Text und nicht, ich arbeite nicht mit den filmischen Mitteln?
Tiems, kai rašiau mano vardas Marytė, tai tikrai naudojausi patirtimi filmo, tiesiog norėjau labai aiškią tokią struktūrą, naudojau vos ne scenarinę, tai daro įtaką.
Also beim ersten Roman, der auch auf Deutsch erschienen ist, Mein Name ist Marytė, da habe ich mich natürlich sehr oft der Erfahrung aus dem Film bedient. Auch der ganze Aufbau des Buches ist so gehalten, gewissermaßen zumindest in vielen Teilen wie ein Drehbuch.
Jeigu tai ta knyga, tai ir gali pasakyti, kad pati knyga šiek tiek primena filmą būtent tuo, kad yra aprašoma vaizdas, išorė, tai kas vyksta. O kas vyksta žmogaus sieloje, dažniausiai reikia susikurti pačiam skaitytojui. Tai jis toks panašus į kiną ir tuo atveju, tas romanas.
Also der Roman ist auch insofern gleich der einem Film, weil da oft beschrieben wird, was die Szenerie, wo das geschieht oder auch was die machen, aber nicht eigentlich, was im Inneren der Leute vorgeht. Das muss man sich quasi selbst im Kopf schaffen, zurechtdenken.
Ir tą specialiai naudojau todėl, kad manęs laukė, rašant tą temą apie vilko vaikus, manęs laukė dvi tokios vilkduobės, tai būtent kad neparašyt pernelyg žiaurios knygos, kurią būtų negalim, nes tema leido padaryti labai žiaurią knygą. Ir kitas dalykas, kad neįkristi į sentimentalumą, kadangi rašiau apie vaikus. Tai ieškojau tokios sausos kalbos ir tiesiog aprašymo, vaizdų aprašymo daugiau. Man atrodo, tas ir padėjo nepadaryti tų klaidų.
Das lag auch daran, dass man da eigentlich quasi zwei Fallgruben hat, die man umgeben muss, nämlich, dass man einerseits viel zu schrecklich schreiben könnte, weil ja die ganzen Verhältnisse damals sehr schrecklich waren, oder auch zu sentimental, gerade weil es um Kinder geht. Und da hat natürlich diese eher trockene filmische, dokumentarfilmische Sprache war da genau das Richtige.
Wir hören eine Erzählung einmal, um in diese literarische Welt einzutauchen. Nele Heise liest uns die erste Erzählung vor und danach würde ich Alvidas Šlepikas bitten, den Anfang einmal auf Litauisch zu lesen.
Ja, und ich möchte gleich Herrn Šlepikas und allen des Litauischen Kundigen sagen, ich habe mich sehr bemüht, aber ich werde sicherlich die Eigennamen nicht so perfekt aussprechen, wie es Ihren Ohren guttun sollte. Also, die Angler. Hier gibt es keine Aha-Erlebnisse. Hier in unserem Städtchen. Alle, die es hierher verschlägt, sagen, es sei gemütlich. Das mag stimmen. Zu beiden Seiten der Hauptstraße wachsen mächtige alte Bäume, deren knorrige Wurzeln sich den Boden entlang ranken und den Asphalt aufreißen und aus den Fenstern der alten Häuser, die Brände und Kriege überlebt haben, schauen traurige alte Frauen. Abends scheppern die Eimer und die Kühe muhen. Gleich hinter der hübschen Renaissancekirche in der Mitte des Städtchens befinden sich die Bäckerei und die Schule, die von Jahr zu Jahr weniger Schüler zählt, das Büro des Seniornas, des Vorstehers unseres Städtchens, an dessen Wand stets die litauische Trikolore weht, so wie das Kulturzentrum, in dem es schon seit einiger Zeit still ist. Weiter weg vom Zentrum steht am Ufer eines ziemlich großen, binsenumwachsenden Teiches das öffentliche Badehaus, in dem sich am Wochenende fast alle im Städtchen treffen. Die Frauen freitags, die Männer samstags. Wer aus lauter Langeweile durch die leeren Straßen des Städtchens streift, trifft hier unweigerlich auf zwei Personen, die Tag ein, Tag aus, unweit des Badehauses, wie angewurzelt am Teichufer stehen und angeln. Ab und zu wechseln sie ein paar Worte, rühmen den anderen, wenn er einen größeren Fisch gefangen hat, von denen es hier nicht gerade wimmelt. Allein die winzigen gelben Teichkarauschen, die, was den Köder betrifft, nicht wählerisch sind und nicht scheuen, beißen an. Der Ältere, etwas über 60, angelt selbst kaum. Beobachtet den Jüngeren, etwa 40, nimmt die von ihm gefangenen Fische von der Angel, hängt den Köder an den Haken und das mit der allergrößten Hingabe. Der Jüngere schaut, wenn er einen Fisch gefangen hat, wie der Ältere ihn von der Angel nimmt und ihn in den Eimer gleiten lässt. Manchmal geraten sie aus irgendeinem Grund in Streit und werfen einander ein paar böse Worte zu. Ab und zu schabt der Alte einer Karausche bei lebendigem Leib die Schuppen vom Rücken, bestreut sie mit Salz, beißt genüsslich den fleischigsten Teil des Fischleins ab und wirft den Rest zur Seite, wo gewöhnlich schon eine gewiefte Mieze darauf wartet. Meist sitzen die beiden schweigend da und ihre Gesichter leuchten ruhig. Sie werfen die Angel aus und beobachten den Schwimmer, das Wasser des Teiches, die Wasserläufer auf seiner Oberfläche. Das Leben steht nicht still. Würdet ihr diese zwei schweigenden Menschen beobachten, so könnten die beiden euch so vorkommen, als hätten sie etwas Wichtiges, Wesentliches, Ewiges und Beständiges begriffen. Ihr würdet sie wohl kaum anzusprechen und die rundum herrschende Ruhe zu stören wagen. Vielleicht spüren die Bewohner des Städtchens ja dasselbe. wenn sie zum öffentlichen Badehaus oder aus einem anderen Grunde an ihnen vorbeieilen. Denn nur der eine oder andere grüßt die beiden mit einem Kopfnicken. Die meisten aber gehen an ihnen vorbei, wie an leblosen Dingen, wie an Bäumen oder Baumstrünken. Die beiden Schweigenden haben zwar jeder seinen Namen und teilen einen Nachnamen, aber im Städtchen nennen alle sie nur noch die Angler. Würdet ihr euch dazu entschließen, einen der Einwohner anzusprechen und ihn nach den zwei seltsamen Männern zu fragen, die da beim öffentlichen Badehaus angeln, wärt ihr wahrscheinlich erstaunt, dass niemand sie mag. Der eine würde lachen, der andere sagen, sie seien gottlose Kerle, die nicht zur Weihnachtsbeichte gehen, noch andere, die seien ganz einfach Dummköpfe. Und dann gibt es noch welche, die wären verärgert über eure Frage. Dennoch würden alle in etwa dieselbe Geschichte erzählen. Botusas lebten am Rande des Städtchens. Ihre alte, ungestrichene Holzhütte stand zwischen den Häusern des Organisten Augustinas und der einzigen Polin des Städtchens, der Milchfrau Marila. Die alte Marila und die anderen älteren Einwohner der Stadt können sich noch gut an Elena erinnern, die Frau des hinkenden Motusas, die Mutter von Algis Motusas. Eine gutherzige, fromme, aber unterdrückte Frau ohne Stimme. Wenn sie im Städtchen auftauchte, trug sie oft ein dunkles, geblümtes Kopftuch, das beinahe das ganze Gesicht bedeckte. Alle wussten, dass Elena blaue Flecken und Blutergüsse versteckte. Ihr Mann, der damals noch nicht lahm war, schlug sie beinahe täglich, brutal und erbarmungslos. Während Algis, damals noch ganz Kind, sich fast jeden Tag vor Vaters Wutanfällen im Häuschen des wahnsinnig bösen Schäferhundes Dikas in der Scheune oder bei den Nachbarn versteckte. Und eines Tages sah der örtliche Intellektuelle Schlenzeles, als er mit seinem Enkel Kästes im Kiefernwäldchen am Rande des Städtchens auf Pilzsuche war, Elena an einem Kiefernast hängen. Es gab keinen, der Elena verurteilte. Sie tat allen leid. Sogar unser von allen geliebter grauhaariger Pfarrer segnete zwar nicht das Grab, stand aber in Zivil etwas abseits der anderen auf dem Friedhof, schaute zu, wie der Sarg ins Grab hinabgelassen wurde und betete. Die Einwohner des Städtchens kehrten nach der Beerdigung nach Hause zurück und sprachen davon, dass sich jetzt etwas im Leben des Hurers und Schlägers Motusas ändern müsse. Denn auch ein so böser Mensch habe doch ein Gewissen, das ihn des Nachts nicht einschlafen lasse. Da täuschten sie sich schwer. Nichts änderte sich im Leben des Mannes, außer vielleicht, dass er jetzt noch offener herumhurte, die Schlampen mit nach Hause brachte und mit ihnen vor den Augen seines Sohnes verkehrte. Schon wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau, Gott sei ihre Seele gnädig, verwickelte sich Motusas in eine Schlägerei mit den Brüdern Chigunas und drohte ihnen zünftig betrunken mit einem langen deutschen Messer, doch die Brüder waren nicht auf den Kopf gefallen. Der Mittlere namens Vladas packte zur Verteidigung ein Brecheisen und brach seinem Gegner nicht nur zwei Rippen, sondern zertrümmerte ihm auch das Bein. Aus dem Krankenhaus kehrte Motusas als Invalider zurück und die Leute im Städtchen sagten zu sich, sieh nur Gottes Strafe. Der Alte fertigte sich einen schweren Eichenstock, änderte aber nicht seine Lebensweise. Als plötzlich die Scheune der Brüder wie eine Streichholzschachtel in Flammen aufging, zweifelte niemand daran, wer dafür verantwortlich war. Motusas war auch weiterhin ein bösartiger, unersättlicher, die Frauen besteigender Hengst, der Schreck aller Kinder im Städtchen, der Mann, der niemals lächelt. Algis fürchtete seinen Vater. Er wuchs als reizbarer und nervöser Junge heran. Obwohl er kein schlechter Schüler war, mochte ihn keiner. Weder die Lehrer, denen gegenüber er abweisend war, noch die Schüler, die er verprügelte und ihnen die Kopeken wegnahmen. Sonst schwieg er meist. War wortkarg wie ein alter Mann. Mit dem Vater ging er wie mit einem Fremden um. Das Einzige, was sie verband, war Angst. Nach dem Abschluss der Volksschule besuchte er die Berufsschule, arbeitete darauf als Elektriker, leistete seinen Militärdienst ab und kehrte als gereifter, gut aussehender Mann zurück, dem nicht wenige Frauen und Mädchen hinterher sahen. Doch nicht eine von ihnen wagte, Algis nach Hause mitzunehmen. Und auch nur selten begleitete er eine von ihnen. Der lahme Motosas aber blieb, wie er war. Und es schien so, als könnte die Zeit ihm nichts anhaben. Als Gintas, der Direktor des örtlichen Kulturhauses, mit einem zünftigen Rausch auf einem geliehenen Washot-Motorrad eine Studentin aus Vilnius überfuhr und deswegen ins Gefängnis kam, stand das Haus der Kultur für einige Zeit leer. Nach ein paar Monaten aber bekam es eine neue Direktorin, eine von auswärts mit dem lustigen Familiennamen Koschite, Birnlein. So sah sie auch aus, wie eine pausbäckige Birne. Jung, still, mit einem leichten schemaitischen Akzent, deshalb fanden viele sie drollig. Koschite wohnte im Dachgeschoss des Bezirksexekutivkomitees, heute ist dort das Büro des Städtchensvorstehers, in den sie über eine knarrende Treppe hinaufstieg, die nach ihrem Einzug noch stärker und stärker zu knarren begann. Die jungen Männer im Städtchen hatten Beute gewittert und nutzten jede Gelegenheit zu einem Besuch. Eines Tages sagte die Putzfrau des Bezirksexekutivkomitees erstaunt zur Nachbarin, sie habe den alten Motosas schon zum x-ten Mal die Holztreppe zur Kulturhausdirektorin hinauf kraxeln gesehen. Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Städtchen. Und nicht nur die neugierigen Frauen, sondern auch die Männer sprachen darüber. Sie lachten und besprachen die Liebe des Invaliden bei Wein und Bier. Doch schon bald stellte sich heraus, dass Verliebtheit ein zu schwaches Wort für das Gefühl war, das den Alten überfallen hatte. Echte Begierde, Besessenheit war das. Motosas begann sich herauszuputzen, kaufte sich einen neuen teuren Regenmantel, Lackschuhe und nicht nur einen Hut, sondern auch eine leuchtend bunte Krawatte, spazierte kerzengerade und monumental stolz herum, rasierte den Schnauzbart ab. Einige glaubten gar, er habe sich die Haare gefärbt. Kriuschite, die man im Städtchen nur Kuschke nannte, sah ihm vorübergehend schuldbewusst zu Boden und grüßte kaum hörbar. An ihrem zarten Hals glänzte eine Kette, an den Ohren baumelnden riesige Ohrringe, gleichfalls aus Gold, und die alte Marila wetterte, genau diese Ohrringe habe sie einst in der Schatulle von Madame Elena gesehen. Der Krüppel schenkte seiner Liebsten, was er nur konnte. Schuhe, Kleider, einen Fernseher, Möbel. Er kaufte sich einen nagelneuen Saporosches und fuhr damit Kriuschite in die Stadt. Um sich all das leisten zu können, verkaufte er nicht nur die Ferke, sondern auch das Zuchtschwein, hob fast seine gesamten Ersparnisse ab, schlachtete zuletzt ein Kalb und richtete ein Fest aus. Fast eine Woche lang feierte er. Das Geld ging zur Neige. Und so sagte er seinem Sohn Algis, er solle ihm welches geben. Und der biss die Zähne zusammen. Denn der einzige Mensch auf Erden, den er fürchtete, war sein Vater. Auch die Einwohner des Städtchens sahen dem Wahnsinn des lahmen Motosas zu und lachten und warteten gespannt, wie das wohl alles ausgehen würde, während die wenigen Freunde von Algis ihn zum Narren hielten und zurechtwiesen. Sei kein Feigling, geh zu der Schlampe und rede mit ihr. Wie lange willst du denn das noch mit ansehen, dass der Alte dein Geld verpulvert? Schließlich Als sein Vater einmal weg war, rang sich Algis durch, stieg die knarrende Treppe hinauf und klopfte an. Brigitte machte auf und begann sich beim Anblick von Algis irgendwie zu schämen, lud ihn aber nach drinnen. Algis trat ins Zimmer, in dem ein helles Licht brannte, und hielt inne. Sie standen Auge in Auge da und schwiegen. Eine seltsame Wärme überflutete Algis Brust und seine Beine bebten wie die eines alten Gauls nach dem Ausbringen des Mists. Jetzt, wo er den Weg kannte, besuchte Algis die Direktorin immer häufiger insgeheim und das Leben kam ihm viel sonniger vor. Er wollte nicht daran denken, was passieren würde, wenn sein Vater von diesen Besuchen erfuhr. Aber dass es geschehen würde, das wusste er. Und so kehrte der alte Motusas eines Tages früher als angekündigt aus der Stadt zurück und stieg mit einem neuen geblümten Kleid die knarrende Treppe hoch. Der Alte klopfte an die Tür, doch niemand machte auf. Dann zerrte er, da er nichts Gutes ahnte, mit seiner bestialischen Kraft, von der er mehr besaß als Verstand, an der Türklinke und riss die Dachgeschosstür aus Karton heraus. Auf der anderen Seite der Tür erblickte er seinen Sohn Algis stehend und hinter ihm zusammengeduckt Kriuschite, die ihre weißen Brüste, die noch nie Sonne gesehen hatten, instinktiv bedeckte. Algis sah seinem Vater in die Augen, ballte die Fäuste und stellte sich auf einen Kampf ein. Er war entschlossen, ihn, wenn es sein musste, zu töten. Zum ersten Mal hatte er keine Angst vor dem Vater. Der Alte machte völlig verdattert einen Schritt zurück und Algis bewegte sich auf ihn zu, doch plötzlich fuchtelte der Vater seltsam knurrend oder auch jammernd mit seinem schweren Eichenstock in der Luft herum und versetzte dem Sohn einen Hieb, sodass er sich seltsam krümmte und umfiel. Die Treppe war alt und steil. Algis ratterte hinunter und schlug mit dem Kopf auf dem alten Stiel der Fernsehantenne auf. Das Blut strömte hervor, die Beine waren scheußlich verdreht und irgendwo tief aus Algis Brust drang ein fürchterlicher Laut, einer, wie ihn die Tiere ausstoßen, wenn sie verrecken. Der Alte setzte sich kraftlos auf die Treppe und betrachtete das Blut, das seinem Sohn aus den Ohren rang. Krishite, der in kleiner Bademantel kaum ihre Nacktheit bedeckte, polterte die Treppe hinunter, sprang über den Daliegenden und rannte so schnell sie konnte ins Städtchen. Der Notarzt kam angefahren. Der Arzt musterte die Treppe und sagte: »Schrecklich steil, die Treppe. Ist er ausgerutscht?« »Ja«, erwiderte der alte Motusas. Und seine Zunge überschlug sich im Mund wie ein Eisbrocken. Nach diesem Ereignis vergaß der alte Motusas die Kriuschite, als hätte er sein ganzes früheres Leben vergessen und saß Tag und Nacht im Krankenhaus. Als Algis wieder zu sich kam und zu essen begann, brachte er dem Sohn Saft und Marmelade und weinte. Der Sohn sah den zum ersten Mal Tränen vergießenden Vater an und versuchte zu lächeln. Als der Sohn aus dem Krankenhaus entlassen wurde, führte der Vater ihn zum Bus. Algis hatte sich die Wirbelsäule gebrochen und seine eine Hand gehorchte ihm nun nicht mehr. Er zog das linke Bein nach, auch die linke Gesichtshälfte spürte er nicht. Kriuschite besuchte Algis kein einziges Mal im Krankenhaus und verließ das Städtchen, noch bevor er von dort heimkehrte. Später erzählte man sich, sie habe geheiratet, aber niemand wusste, wo und wen. Algis erhielt nun eine Invalidenrente, der Alte seine Rente. Und wenn ihr euch jetzt in dieses ruhige Städtchen verirren und zum Teich gehen würdet, dahin, wo das öffentliche Badehaus steht, so würdet ihr auf jeden Fall zwei Männer erblicken, deren Namen die Einwohner schon fast vergessen haben. Fast alle nennen sie heute nur noch die Angler.
Vielen Dank, Nele Heise. Und jetzt würde ich Alvydas Šlepikas bitten, ein paar Sätze auf Litauisch zu lesen, damit wir einmal die Sprachmelodie der Erzählung auch in der Originalsprache hören.
Su tikrais vardais. Motuzai gyveno miestelio pakrašty, už bažnyčios ir moksleivių bendrabučio. Jų medinė sena ir nedažyta troba buvo įsiterpusi tarp vargonininko Augustino ir vienintelės miestelio lenkės pienininkės Marilės namų. Senė Marilė ir kiti vyresni miestelio gyventojai dar puikiai atsimena ponę Eleną Šlubio Motuzio žmoną, Algio Motuzo motiną, geraširdę, pamaldžią moterį, tačiau užguitą ir bebalsę. Ji dažnai pasirodydavo miestelėje užsirišusi galvą tamsią gėlėtą skarelę, kuri beveik uždengdavo veidą. Visi žinojo, kad ponė Elena slepia mėlynės ir sumušimus. Jos vyras tada dar nešlubas muždavo ją kasdien, žiauriai ir negailestingai, o Algis tada dar visai vaikas vos ne kasdien slėpdavosi nuo tėvo pykčio, beprotiškai pikto aviganio diko būdoje.
Vielen Dank. Eine letzte Frage, bevor wir das Podium freimachen noch. Herr Šlepikas, Sie leben in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, eine wunderschöne, pulsierende Stadt. Alle Ihre Erzählungen haben Sie in die Provinz verlagert. Ist es einfacher, an einem anderen Ort diese Geschichten spielen zu lassen, als an dem Ort, an dem man lebt?
Aš pats kilęs iš tokio miestelio, tai jį labai gerai įsivaizduoju ir žinau tų žmonių gyvenimą. Be to, miestelėje tie žmonės vienas kitą pažįsta, žino vienas kito istorijas, jos persipina tos istorijos. Vieno žmogaus vienam apsakyme yra pagrindinis veikėjas, kitam jis pasirodo tik tai kaip praeina gatve, pavyzdžiui. Ir tas, man atrodo, yra man įdomu.
Als erstes bin ich in so einem kleinen Städtchen auch aufgewachsen. Ich kenne die Leute da. Und das andere, was interessant ist, diese Leute, die kennen sich ja alle in so einem kleinen Städtchen oder im Dorf. Und deren Geschichten sind irgendwie miteinander verflochten. In der einen spielt er die Hauptrolle, in der nächsten geht er dann irgendwie an der Person vorbei zum Beispiel. Die können immer wieder verschiedene Rollen spielen in jeder Geschichte. Und sind immer dieselben Leute, die in diesem kleinen Raum, auf kleinem Raum wirken.
Kitas dalykas, kad labai ačiū aktoriai, kuri perskaitė pirmą apsakymą, bet iš jo galima susidaryti tokį įspūdį, kad knyga niūroka. Bet turiu pasakyti, kad čia yra ir nemažai humoro, kurio būtinai būna tose provincijos miesteliuose.
Und vielen Dank an die Nele Heise für die Lesung. Aber aus dieser Geschichte kann man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass das alles eher traurige, düstere Geschichten wären. Dem ist natürlich nicht so. Es hat auch viel Humor drin, so wie er eben auf dem Land natürlich vorkommt. Nicht irgendwie gestellte Situationen, sondern der alltägliche Humor, den man da erlebt.
Das ist völlig richtig. Ich lade Sie ein, diese Geschichten zu lesen, einen der sympathischsten Autoren Litauens kennenzulernen mit diesem Buch. Ich danke Markus Roduna auch für die wundervolle Übersetzung, Nele Heise für die Übertragung der Geschichte heute ins Audielle. Vielen Dank Ihnen, der Kurt-Wolf-Stiftung, für dieses Podium. Erleben Sie noch eine tolle Messe und entdecken Sie bitte den Schwerpunkt Litauen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.